Abend, wie einfach Gott so vorbereitet, und ich habe mich schon ein bisschen ausgestreckt, sagen, ja, was soll ich dann an diesem Abend da predigen noch, nach so einem Erziehungsseminar, und hatten einfach einen Eindruck, ja, ich nehme mal die Unterlagen mit, und jetzt hat das mit all dem, was ihr auch berichtet habt, was ihr erlebt habt, da mit diesem Kühlschrank und mit diesen Zähnen, das passt so genau zum Thema, von dem ich den Eindruck hatte, ich soll euch was weitergeben darüber. Und ich habe mir so als Überschrift gedacht, so, wie könnte man dem dann sagen? Und ich müsste euch jetzt eigentlich die Frage stellen, kennt ihr ein Leben ohne Sorgen? Da schütteln einige etwas zaghaft die Köpfe. Aber möchtet ihr eigentlich ein Leben ohne Sorgen? Dann bin ich total richtig. Also ihr seid schon freundlich mit mir. Eigentlich geht es darum, euch einfach Mut zu machen und an einen Weg zu erinnern, den uns die Bibel zeigt, damit wir ein Leben ohne Sorgen haben. Wie das geht und weshalb das. Und wir finden die Stelle, von der ich ausgehen will, im Philipperbrief, in den Versen 6 bis 9. Philipperbrief, Verse 6 bis 9. Ah ja, das gehört ja auch noch. Kapitel 4. Danke. Und da heißt es am Anfang, ich gehe das jetzt ein bisschen schrittweise durch, da gibt Paulus dieser Gemeinde einen Ratschlag. Und er sagt, seid um nichts besorgt. Ist ein guter Rat, oder? Also, gut, gehen wir hin und tun also. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Philipper sich vielleicht in ihrer Situation auch gefragt haben, oder vielleicht sogar gedacht haben, ja, Herr Paulus, du hast gut sagen. Wenn du wüsstest, in was für einer Situation ich stecke, wenn du wüsstest, was mich bewegt, seid um nichts besorgt. Und damit hört Paulus eigentlich nicht auf, sondern es kommt ein Denn. Und mit diesem Denn leitet er eine Belehrung ein, können wir sagen. Er beginnt dieser Gemeinde nun mitzuteilen, wie sie zu diesem sorgenfreien Leben kommen können. Und er schreibt ihnen dann, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich lese das nochmals. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was mich beschäftigt, das sind diese Sorgen, die Paulus anspricht. Vom Erleben her, denke ich, wisst ihr, was Sorgen sind. Aber manchmal sind sie wie nicht zu fassen. Sorgen sind eigentlich nichts anderes als ein intensives, immer sich wiederholendes Nachdenken über gewisse Dinge. Und meistens sind es eben schlechte Dinge, negative Dinge, Ängste, Umstände, die wir gerne verändert hätten, über die wir nachdenken. Und dieses intensive Nachgrübeln über solche Dinge, in den Gedanken daran festhängend, uns immer wieder mit diesem selben beschäftigend, Dinge, die wir nicht lösen können, von denen wir nicht wissen, wie es rauskommt, diese Dinge, die besetzen uns, die nehmen Besitz von uns. Und ich glaube, ihr kennt das alle, dass wenn man so Sorgen wälzt, und sehr oft geschieht dies nachts, wenn man mal erwacht und dann plötzlich wo keine Ablenkung mehr möglich ist, so im Bett in der Dunkelheit, es hier zu drehen beginnt in den Gedanken und es immer größer und immer bedrohlicher wird. Aber es kann uns auch tagsüber hindern und ablenken von dem, was wir eigentlich zu tun hätten. Es geht eigentlich immer um Dinge, die uns geschehen sind, die wir gerne anders haben möchten, die uns beschäftigen, vielleicht auch Dinge, die uns anklagen oder Dinge, die für uns bedrohlich sind, wenn wir in die Zukunft blicken, Dinge, wo wir keinen Ausweg sehen, uns fürchten davor und so weiter. Es sind also Dinge, die eigentlich negativ sind für uns und uns hilflos machen. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr verlieren wir uns in der Realität, desto größer wird das Ganze und desto unbehaglicher wird die Situation. Kennt ihr das? Ja. Nun besteht ein ganz besonderes Problem in diesem Erleben von Sorgen. Ich bin der Überzeugung, und ich glaube, das wisst ihr alle auch, der normale, übliche Weg, wie Gott zu uns redet, ist, dass er uns klare und richtige Gedanken gibt. Wenn wir manchmal Leute fragen, ja, hörst du denn die Stimme Gottes? Dann denken die meisten Leute irgend an eine übernatürliche Erscheinung, an eine wirklich hörbare Stimme, aber niemand ist da. Oder sie denken an die prophetische Stimme, wenn jemand kommt, möglichst jemand, den man nicht kennt, und dem, der sagt einem ganz genau auf den Kopf zu, was los ist, wie man damit umgehen soll, spricht in Situationen, die er nicht kennen kann. Das sind auch Stimmen von Gott, wo er Menschen dazu gebraucht. Aber wisst ihr, manchmal denke ich, diese übernatürlichen Stimmen Gottes, die braucht Gott eigentlich deshalb, weil er uns auf dem normalen Weg nicht erreichen kann. Und ein Grund, weshalb wir unerreich werden für Gott, sind Sorgen. Da ist unser Denken so eingemauert von Umständen, dass Gott nicht mehr durchkommt. Dass wir keine Aufmerksamkeit mehr haben für das, was er uns eigentlich sagen möchte. Und nun sagt Gott, wir sollen mit allen Dingen zu ihm kommen und eben um nichts besorgt sein. Ich flechte jetzt so schrittweise eine kleine Begebenheit ein, die ich vor nicht allzu langer Zeit erlebt habe. Ich habe im Dezember eigentlich recht spontan mit Freude mich gemeldet auf eine Vertreterstelle an der Realschule, etwa 20 Minuten von unserem Wohnort weg. Da hat eine Lehrerin einen Schwangerschaftsurlaub bekommen und wollte dann nach Weihnachten eben diesen Urlaub beginnen. Und ich erhielt dann gleich diese Stelle, habe mich kurz vorgestellt beim Schulleiter und erhielt dann kurz darüber danach das Telefon, ich solle gleich schon Anfang Dezember beginnen, statt erst im Januar, wie abgemacht. Der Arzt hätte der Lehrerin verordnet, nun auszusteigen und zur Ruhe zu kommen vor der Geburt. Und da habe ich nun also begonnen und so nach 2 Monaten etwa hat mich mal die Klassenlehrerin angefragt, dieser ersten Realklasse, ob ich bereit wäre für ein Klassengespräch. Die pflegen da so demokratische Umgangsformen, wie das heute modern ist. Und ich habe immer gesagt, ja, im Prinzip schon, müssen mal schauen, wie das terminlich geht. Und kurze Zeit später habe ich ein E-Mail von dieser Lehrerin bekommen und da standen etwa ein Dutzend massive Anklagen. So sind sie bei mir angekommen. Also einfach Dinge, die den Schülern nicht passen. Jetzt hat die mit den Schülern da Klassenrat gehalten Und ich bin halt ein Lehrer, der weiß, was er will und auch recht konsequent. Und hatte da und da mal einen kleinen Zusammenstoß mit dem Schüler, als ich ihn zurechtgewiesen habe. Und jetzt haben die da ihren Ärger über mich aus diesen Situationen ihrer Lehrerin mitgeteilt und die war ganz entsetzt. Das interpretiere ich jetzt ein bisschen, dass ihre armen Schüler so leiden unter diesem neuen Lehrer. Und sie hat auf ihre demokratische Art und Weise, hat sie also diese Liste aufgeschrieben und mir zugestellt. Für mich absolut überraschend, ohne ein Gespräch oder irgendeine Bemerkung. Und das ist so wie ein Schlag gegen meine Brust gekommen, eben auch im geistlichen Bereich. Und ich nahm einerseits sofort wahr, was da läuft. Wir haben ja heute am Seminar auch, oder gestern war es, glaube ich, über diese demokratischen, hedonistischen, humanistischen Geister gesprochen. Das war so für mich empfindungsmäßig im Geist so eine richtige Breitseite auf dieser Ebene, oder? Diese armen Schüler. Ich hatte schon Kenntnisse, dass einzelne Schüler aus recht zerrütteten Verhältnissen kommen. Einer, der zwar einen neu angeheirateten Vater hat, also seine Mutter hat wieder geheiratet, dass das aber ein Ägypter ist und dass die daheim nicht nur Englisch reden, die Mutter und dieser Vater, und er selbst kann kein Englisch. Also der arme Kerl ist wirklich abgesägt in der eigenen Familie und macht sicher sehr vieles durch. Gut, was mich in diesem ganzen Prozess noch eigentlich besonders getroffen hat, war, dass diese junge Lehrerin nicht auf die Idee gekommen ist, mit mir mal zu sprechen, wenn sie schon solche Dinge hört. Und ich habe das schon einordnen können, da läuft jetzt ein geistlicher Kampf, oder? Und das war genau so, wie ich es jetzt auch am Anfang ein bisschen beschrieben habe, als ich nachts mal erwachte. Da begann das zu drehen, es wurde immer bedrohlicher, immer größer. Ich habe begonnen, in meinen Gedanken Wege zu suchen, wie verhalte ich mich, was soll ich dann sagen an einem solchen Klassengespräch und so weiter und so weiter. Habe damit viele Stunden Schlaf eingebüßt, war am Morgen gar nicht mehr frisch und fit. Und immer wieder dieser Punkt, warum hat die das Gespräch mit mir nicht gesucht? Und sie hat mir dann per E-Mail einen Termin für dieses Klassengespräch geschickt. Ich habe ihr auch etwa gesagt, was mir passen würde, dass ich nicht für dieses Gespräch allein meinen Schulweg zurücklegen muss. Und immer wieder hat mich das beschäftigt. Und in diesen Zeiten waren mir auswendig gelernte Psalmen eine riesige Hilfe. Und ich habe auf so viele Gedanken, die in mir ausgelöst wurden, immer einfach wieder Antworten gefunden und kam zur Ruhe. Habe auch über der Sache gebetet und das in Gottes Hände gelegt und schließlich hat es mich gar nicht mehr beschäftigt. Und ich habe also den Zeitpunkt und das Datum dieses Termins bekommen, machte mich dann etwas früher auf den Schulweg, um rechtzeitig am Ort zu sein, komme ins Schulhaus, steige die Treppe hoch, Schulzimmertüre der Klasse steht offen und in diesem Schulzimmer steht diese Lehrerin allein. Habe ich irgendwas falsch gelesen? Was ist da geschehen? Und sie schaut mich an. Sie hätte mich eine Stunde früher erwartet. Ich sage, also, so, ich müsste mich sehr täuschen, aber ich bin zur Zeit da, die im E-Mail stand. Dann ist sie zum Computer gegangen, hat dieses E-Mail gesucht. Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb ich die Zeit falsch eingetippt habe. Jetzt hat die mich eine Stunde später aufgeboten, als sie eigentlich wollte, und die Schüler waren eine Stunde später schon weg. Und dann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit dieser jungen Lehrerin. Und ich jubelte innerlich so, Gott hat den wunden Punkt, hat er gekannt und hat dafür gesorgt, dass dieses Gespräch jetzt noch zustande kommt vor dem Gespräch mit den Schülern. Gut, inzwischen ist dieses Gespräch mit den Schülern auch vorbei. Und ich habe einfach hinterher wieder gestaunt, ich konnte in Ruhe gehen und es wurde eigentlich ein Gespräch, an dem die Schüler sehr viel Neues gehört haben über Kommunikation, über Umgang miteinander, über Anklagen und andere Dinge. Für mich besonders wertvoll war diese Führung Gottes, weil von den Sommerferien an ich ein Teilpensum fest an dieser Klasse haben werde. Und ich habe heute den Eindruck, dass dieses ganze Erleben und auch dieses Klassengespräch schließlich zu einer Vertiefung und Verbesserung der Beziehung beigetragen hat. Und so hat Gott so eine aufgebrachte Motivation seitens der einzelnen Schüler, Fehlverhalten der Lehrerin, der Jungen, einfach genutzt, um mich auf das vorzubereiten, was dann kommt. Und seht ihr, was der Kern in der ganzen Sache, dieser langen Geschichte ist, ist das Problem der Sorgen und wie wir das überwinden können. Und deshalb schreibt Paulus auch, wie das Überwinden dieser Sorgen geht. Es heißt dann im nächsten, nachdem der Rat gegeben ist, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist der Weg zu einem sorgenfreien Leben. In allem, sagt Paulus hier, wir brauchen nichts auszusondern, so mit dem fadenscheinigen Argument, ja, was will sich Gott schon mit so Kleinigkeiten beschäftigen? Dieser große Gott, das ist doch ihm nicht wichtig. Und all solche Dinge, die da manchmal auch in Gedanken kommen. Lasst in allem eure Anliegen vor Gott kund werden. Es gibt nichts, worüber wir mit Gott nicht reden können. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, mein Vater im Himmel kennt meine Situation. Jeden Augenblick weiß er, was in mir vorgeht. Er weiß alles, was mir geschieht. Nichts ist ihm verborgen. Er ist der allmächtige, über allem stehende Vater und er ist mein Vater. Und er ist für mich. Wenn wir diese Überzeugung, diese Ruhe haben, dann wird sehr vieles an Problemen, die wir mittragen und wälzen, sehr klein werden und schließlich verschwinden. Oft gehen wir mit Gott um, als wäre er ein Mensch und denken, ja, mit dem kann ich ihn jetzt doch nicht auch noch belästigen. Das ist ihm doch nicht wichtig genug. Oder wir haben Hemmungen. Es kommen so Gedanken, ja, was denkt er denn über mich? Und diese Situation. Wir schämen uns manchmal, diesem großen Gott eine Blöße offenzulegen, die wir selbst eigentlich kennen, ein Problem, das wir haben. Wir sind in der Welt gelehrt worden, dass Probleme eigentlich Schwächen sind. Wir sind gelehrt worden, dass Siege, Triumphe auf unserer Seite uns zu starken Menschen machen. Und dem ist bei Gott eben nicht so. Sondern er kümmert sich und will sich um das kümmern, was uns eben auch von ihm trennen will. Und das sind immer und immer wieder Sorgen. Und so sondern wir gerne aus, was wir Gott sagen und was wir ihm nicht sagen. Und wie befreiend ist es, wenn wir hier lesen, bringt in allem eure Anliegen vor ihn. Sondert nichts aus. Er kennt es so oder so. Und wir haben ja jetzt im Seminar ganz klar auch gesagt, Sünde ist eigentlich jemandem anderen zu vertrauen als Gott. Oder? Und wenn wir Dinge verheimlichen aus einem schlechten Gewissen oder aus Minderwertigkeitsgefühlen, so misstrauen wir damit Gott. Und das trennt uns von ihm. Und deshalb gefällt mir diese Aufforderung von Paulus so, mit allem zu ihm zu kommen, ihm alles zu sagen. Und dann heißt es, dass wir mit allen Anliegen kommen sollen. Wir wissen zwar, was anliegende Kleider sind, oder? Das sind Kleider, die uns etwas näher sind als nicht anliegende. damit wir es einfach verstehen, oder? Also wenn wir mit allen unseren Anliegen zu Gott kommen sollen, dann sollen wir mit all dem zu ihm kommen, was uns nahe ist, was uns ans Mark geht, uns beschäftigt, in uns kocht und uns Unruhe verschafft. Das sind die persönlichsten Dinge. Das sind, gehören auch Dinge dazu, die wir einem Menschen vermutlich nie anvertrauen würden. Mit dem allem dürfen und sollen wir zu Gott kommen. Wir sollen es ihm kund werden lassen. Das heißt, obwohl er alles weiß, ist es wichtig, dass wir ihm diese Dinge bekannt machen, dass wir ihm Kunde bringen von dem. Und wisst ihr, wenn wir das tun und uns nicht irgendwie rausziehen, indem wir sagen, ja, er weiß es so oder so, weil er ja Gott ist, wenn wir es ihm kundtun, dann beweisen wir Vertrauen ihm gegenüber. Dann ist es unser Teil von vertrauensvoller Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und da geschieht etwas in unseren Herzen, da geschieht etwas in unserer Seele, wenn wir das tun. Auf einmal erleben wir und spüren wir auch, wie unser Vater uns nahe ist. Und deshalb sollen wir ihm alles kundtun. Und dabei müssen wir gar nicht groß überlegen, wie formuliere ich jetzt das standesgemäß im Himmel? Nein. Es heißt hier Gebet, Flehen, Danksagung. Das sind so verschiedene Arten, wie man etwas ausdrücken kann. Das sind nicht einfach nüchterne Mitteilungen. Ein Flehen beinhaltet ein Drängen, ein Nicht-Aufgeben, ein Dranbleiben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht durch, dann schreie ich es nochmals. Oder? Wir haben manchmal so komische Vorstellungen über Kommunikation mit Gott. Und es ist für mich eines der markanten Erlebnisse in diesem Zusammenhang, dass mir auch einmal bewusst wurde, durch das Lesen der Bibel, dass David immer wieder sagte, und es von ihm heißt, er schrie zu Gott. Und am Tag, als mir das so bewusst wurde beim Bibellesen in meinem Büro, da ist in mir so etwas entstanden, innerlich so wie ein Druck, wie ein Ventil ist, ein Rückhaltventil ist irgendwie locker geworden. Und als ich dann auf dem Heimweg war mit meinem Auto durch die Stadt, da konnte ich es nicht mehr zurückhalten, da habe ich im Auto mal zu Gott geschrien. Einfach über die Dinge, die mich beschäftigt hatten. Und hinterher muss ich sagen, wenn sich da ein blinder Passagier eingeschlichen gehabt hätte in meinem Auto, der wäre vor Schreck gestorben. Ich habe da losgelassen und wirklich das erste Mal zu Gott geschrien und das war so befreiend. Jetzt wusste ich, wie das geht. Also wir machen unseren Gott, unseren wunderbaren Vater klein, wenn wir ihm immer nur mit einer menschlichen Wohlanständigkeit begegnen möchten. Oder? Das drückt kein Vertrauen aus. Wir dürfen sein, wie uns auch zumute ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, dass wir erst dadurch, dass wir unseren Kummer, unsere Sorgen loswerden bei Gott, stille werden können. Stille in unserem Herz, stille in unseren Gedanken. Wie es auch im Psalm 37 heißt, sei still dem Herrn und harre auf ihn. Und dieses Harren ist dann ein intensives Hindrängen, ein Warten und nicht aufgeben, bis Gott sich meldet, bis eine Antwort kommt, bis Klarheit kommt. Im Normalfall eben in unserer Denkweise. dass Gott da durchdringt. Und wenn das geschieht, dann wird auf einen Schlag, in einem Moment, diese ganze Situation, um die wir gedreht haben, die uns so gefangen genommen hat, diese Situation wird einfach verschwinden. Nicht in der Existenz unseres Lebens, aber als Bedrohlichkeit in unserem Denken. Und wir sind wieder frei. Denn was wir bei Gott deponiert, hingegeben wissen, das tragen wir nicht mehr selbst. Und im Vertrauen Dinge ihm abgeben können, das macht uns frei. Denn wir haben es dann abgegeben, oder? Und das ist eine Wirklichkeit. Ihr wisst mit Bestimmtheit, wie das ist, wenn zwischen einem Menschen, den man kennt, den man sogar liebt, etwas vorfällt, das die Beziehung belastet. Sei das eine Kindheitserinnerung, wo man was angestellt hatte und dann ein schlechtes Gewissen hatte vor dem Vater, vor der Mutter. Und das ist so bedrückend. Aber das kann nur so lange dauern, bis das Ganze ans Licht kommt, bekannt gemacht wird, oder? Und seht ihr, das ist eigentlich ganz linear vergleichbar mit unserer Beziehung zum himmlischen Vater. Solange wir Dinge mittragen, die wir ihm verheimlichen möchten, aus irgendwelchen Beschämungsgefühlen oder Unsicherheiten oder vielleicht auch Gleichgültigkeit, dann drücken wir ihm eigentlich aus, ja, es stimmt in unserer Beziehung etwas nicht. Aber im Moment, wo wir uns überwinden und ihm das hinlegen, ihm das kund werden lassen, merken wir, wie wir selbst los sind und wie die Freiheit da ist. Nun, das Begeisternde ist, dass dieser Weg eine ganz, ganz markante positive Folge hat. Wenn wir diesen Weg beschreiben, unserem Gott alle unsere Anliegen kund werden zu lassen, darin auch hartnäckig zu sein, bis wieder Freiheit kommt, und das spüren wir dann ganz sicher, dann beginnt sich in unserem Leben etwas zu verändern. Etwas Geniales zu verändern. Und darüber spricht Paulus dann im 7. Vers im Philipper 4 und sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und da sind einige sehr gewichtige Wörter gebraucht. Es entsteht da Friede, und zwar nicht irgendein fauler Friede, sondern der Friede Gottes kommt in unser Leben. Und wisst ihr, der Friede Gottes, das ist die Art von Frieden, die man uns nicht mehr nehmen kann. Das ist die Art von Frieden, die wirkliche Freiheit bringt. Ängste haben keinen Raum und keine Macht mehr, dort, wo in unseren Herzen Friede Gottes herrscht. Es kommt eine Ruhe und eine Gelassenheit über Dinge, die uns vorher sogar Schlaf geraubt haben, wenn der Friede Gottes in unsere Herzen kommt. Es ist eine Dimension von Frieden, die wir mit dem Verstand nicht fassen können, aber die wir erleben können. Und zwar immer wieder. Immer wieder, wenn bedrohliche Situationen auftauchen und wir bedrückt werden. Wenn wir in solchen Situationen, die uns anfechten, die uns beunruhigen, zu Gott kommen und dann Frieden bekommen, dann verlieren diese Situationen ihre Kraft. Und erst dann sind wir selbst auch wieder handlungsfähig. Sei das Freiheit in den Gedanken, um klare Schritte zu sehen, sei es durchzudringen in unseren Gedanken wieder in die Wahrheit, die Realität wirklich zu sehen. Einfach wenn das Bedrohliche weg ist, dann sind wir wieder frei. Und es ist die Absicht des Teufels, uns diese Freiheit zu rauben. Uns gefangen zu halten, weil wir dann wie gelähmt sind für die Absichten, die Gott mit uns hat. Und in den allermeisten Fällen ist Angst in diesen Gedankenmühlen drin sehr stark. Nicht nur Unruhe, sondern auch Angst. Und vielleicht wisst ihr, dass in der Bibel für jeden, glaube ich sogar ein- oder zweimal mehr als für jeden Tag im Jahr geschrieben steht, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Und das ist die Absicht Gottes für uns und mit uns. Wenn ich an meine Zeit auch als jungen Pastor zurückdenke, wie oft sind Menschen zu mir gekommen, die über Anfechtungen klagten. Und manchmal wurde ich irgendwie das Gefühl nicht los, dass es Christen gibt, für die es auch interessant ist, sich durch Anfechtungen beim Pastoren bekannt zu machen. Man hat dann Aufmerksamkeit, man wird ein bisschen umsorgt. Also ich hoffe, ich habe so reagiert jeweils. Aber das ist nicht die Lösung, oder? Und heute, wenn ich so an solche Ereignisse zurückdenke, dann denke ich gerne an diese Stelle, über die ich jetzt seit einiger Zeit spreche zu euch. Und das wäre eigentlich die einzige richtige Antwort, wenn so jemand kommt. Natürlich, dass ich ihm mal zuhöre, ihm auch Verständnis kommuniziere und da mal ganz klar versuche, einen solchen Menschen mit seinen Sorgen umzulenken von mir weg zu Gott hin, wo er alle seine Sorgen los wird. Wenn ich dann Versuche starte, aus menschlicher Sicht und Überlegung zu helfen oder zu raten, dann führt das in den meisten Fällen zu einer Abhängigkeit. Und wir kommen nicht weiter, denn ich bin nicht Gott. Und Gott hat uns durch sein Wort geraten, mit unseren Sorgen zu ihm zu kommen und nicht zu einem Seelsorger. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Zweifel, ja, aber wie ist denn das mit Gemeinde und Pastor und solchen Dingen? Ich glaube, es ist schon richtig, dass wir eine Offenheit haben, dass wir mit Leuten auch im Vertrauen sprechen können über Dinge, aber täuschen wir uns nicht, ein Mensch ist nie Gott. Und wenn ich zurückblende auf das Erziehungsseminar, Menschen versuchen höchstens im humanistischen Denken Gott zu sein. Aber sie sind es trotzdem nicht. Und deshalb ist der beste Rat, den ihr jemandem geben könnt, in aller Liebe, mit Geduld und Verständnis, ihn auf den hinzuweisen und zu dem hinzuführen, der alle Sorgen auf sich nehmen kann und die Lösung hat für das, was uns beschäftigt. Das würde auch viel Entlastung geben für viele Pastoren. Jetzt ist aber mit dem und dieser Einsicht Paulus noch nicht fertig in seinem Brief mit diesem Thema. Es gibt zu dieser ganzen Problematik des Sorgens und des Umgangs mit Sorgen noch eine Vorgeschichte oder eine Geschichte, die am Fundament arbeitet. Und deshalb fährt Paulus statt mit einem Schlusspunkt weiter mit dem Wort übrigens. Da gibt es ja noch was, soll das heißen. Und was steht da? Übrigens, Brüder, wobei da alle Schwestern mit eingeschlossen sind, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder darüber denkt nach. Und Paulus gibt uns mit dem einen ganz klaren Ratschlag hin zur Disziplin in dem, womit wir uns beschäftigen. Heute wissen wir, dass unser Gehirn, selbst wenn wir es nicht merken, Dinge speichert, die wir nur einen Bruchteil von einer Sekunde sehen. Geschäftstüchtige Leute nützen das aus, dass in Kinos, in den Filmen, ganz kurze Sequenzen von Produkten eingestreut werden, die man nicht wahrnimmt, bewusst. Und man hat festgestellt, dass diese Produkte dann in der Pause vervielfacht gekauft werden. Und das hängt mit unserem Gehirn zusammen. Ich bin überhaupt total begeistert über die Gehirnforschung. Was da alles ans Licht kommt, da staune ich immer wieder. Und seht ihr, ein bisschen vielleicht provokativ gesagt, bahnt ihr euch selbst, oder ich beziehe mich mit ein, bahnen wir uns selbst unser Befinden. Und arbeiten an unserem Befinden, ob wir uns wohlbefinden, ob wir Ruhe haben oder in Unruhe sind, zu einem großen Teil damit, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist eine Riesenproblematik in der heutigen Welt. Und manchmal fühle ich mich fast gedrungen, die Leute etwas zu provozieren, zu fragen, wie oft in der Woche schaust du die Tagesschau, hörst du Nachrichten? Und was kommt da auf dich zu? Was geht dich das an? Und wenn es dann ganz eifrige Christen sind, bin ich fast versucht noch zu fragen, und für was, dass du da Negatives von Not und anderen Dingen gehört hast, hast du jetzt schon gebetet? Das kann so eine Ausrede sein. Ja, ich kann dann beten, wenn ich etwas weiß. Und wer macht's dann wirklich? Aber seht ihr, Paulus redet hier ganz klar davon, womit wir uns beschäftigen sollen. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder dem denkt nach. Und ich denke, wenn wir das begreifen, und in diesem Bereich beginnen, Disziplin zu üben. Das Wort Disziplin kommt übrigens auch von Jünger, Discipling, oder? Disciple. Also wenn wir da beginnen, Jesus nachzufolgen, in dem, womit wir uns beschäftigen, dann wird unsere Seele massiv entlastet. Prüft einmal so einen Spielfilm, den ihr so nebenbei mal reinzieht durch einen DVD oder im Kino und nehmt ein Zettelchen dann hervor, wo all diese Eigenschaften, die hier von Paulus empfohlen werden, drauf sind und checkt da mal den Inhalt eines solchen Filmes durch. Manchmal stelle ich mir die Frage, wird überhaupt noch ein Film produziert heute, der rein ist diesbezüglich? Und dann kommt die nächste Frage als eigenverantwortlicher und Gott gegenüber verantwortlicher Mensch. Warum schaue ich mir das an? Was bewirkt das in meinem Leben? Wirkt es mich und verändert es mich hin zur Freiheit, eben für Gott dran zu sein, stark zu werden in meinem Innern, um wieder bereit zu sein, aus der Fülle dessen, was ich habe, anderen zu helfen? Oder bewirkt es im Gegenteil, dass ich mich in ruhigen Momenten und in unkontrollierten Träumen mich mit Dingen zu beschäftigen beginne, die mich runterziehen und hindern? Und einfach Nachfolger Jesus zu sein, in diesen Dingen eben Disziplin zu üben, ist der Gewinn für jeden von uns, wenn wir uns über diese Dinge bewusst sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Friede Gottes wird mit euch sein. Das ist das höchste Gut, das wir als Menschen haben können. Friede Gottes. Das ist Friede von Gott her und Friede mit Gott. Da ist ein entlastetes, gutes Gewissen unserem Gott gegenüber mit eingeschlossen. Und es ist Freiheit in den Gedanken mit eingeschlossen. Und ich bin überzeugt, dort, wo wir als Christen solche Ratschläge zu Herzen nehmen und beginnen, uns daraufhin zu trainieren, nicht nach gesetzlicher Sturheit, sondern aus einem verlangenden Herzen, das näher beim Vater sein möchte, dann werden wir unser Leben reinigen von all diesen Dingen, soweit wir es irgendwie können, die nicht in dieser Liste sind, die Paulus in Epheser 4, Vers 8 aufzählt. Und wir werden einen riesen Gewinn haben, und dieser Gewinn wird sich auch darin zeigen, dass unsere Kapazität in dieser Welt, in Begegnungen mit Menschen zunehmen wird, merklich zunehmen wird, weil wir frei sind und nicht mehr durch solche Sorgen und besetzte Gedanken kämpfen müssen und uns damit herumschlagen müssen. Und das ist ein Stück, und damit will ich schließen heute Abend, das ist ein Stück von Eigenverantwortung, die wir einfach brauchen. Und ich bin mir bewusst, um nochmals ans Seminar anzuknüpfen, die wenigsten Eltern sind sich dessen bewusst, leben das selbst und werden es deshalb auch den Kindern nicht vermitteln. Es gibt Kinder, wenn ich zuhöre, wie sie mit den Eltern sprechen, kann ich fast mit Sicherheit sagen, ob sie Pingu gehört oder geschaut haben oder nicht. Kennt ihr die Pingu-Filme da, den Pinguinen? Die haben den genau gleichen giftigen, schnoddrigen Ton den Eltern gegenüber wie bei diesen Pingus. Wenn Eltern das den Kindern zeigen, dann provozieren sie das in ihrer Familie, dass es ein Bestandteil wird. Das gehört eben auch mit dazu, oder? Aber wir wollen frei sein von solchen Dingen. Und Gott will es auch, dass wir frei sind. Und das ist extrem entspannend und macht Kapazitäten frei für das, was Gott wirklich will. Und damit segne ich euch, dass ihr da ein Bewusstsein kriegt, ein feines Unterscheidungsvermögen, und dass eure Kapazität für euren himmlischen Vater, für Jesus Christus, markant zunimmt dadurch. Danke.